Gut. Beten wir wieder gemeinsam. Und dann nehmen wir uns Kapitel 19 und 20 vor die Stunde. Und dann glorreiches Ende. Lieber Vater, wir wollen vor dir kommen, einfach immer und immer wieder, den ganzen Tag über. Du hast uns gebeten, zu beten ohne Unterlass. Einfach mit dir in Verbindung bleiben, auf dich zu hören. Unsere Anliegen dir kundzutun und in Danksagung vor dir sein. So wollen wir dir Dank sagen für deine Güte. Herr, auch für die wunderbare Gelegenheit, dein Wort so studieren zu dürfen und die Wahrheiten zu erkennen, wenn auch nur stückweise, Herr. Du führst und leitest uns. Unser Vater, bewahre uns davor, in Details verloren zu gehen, sondern bewahre uns darin, das Wesentliche zu entdecken und zu erkennen, nämlich mit dir zu leben. Danke jetzt für die Zeit wiederum, für die Bibelschüler, für diesen Ort hier. Mögest du uns segnen. Amen. Offenbarung und Kapitel 19. Offenbarung 19, Vers 1. Lesen wir bitte gemeinsam. Beginn wieder nach diesem, Medatalta. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen Halleluja. Und mir geht es ähnlich. Gell, wenn man die Plagen vorbei hat und Babylon, Halleluja. Gelobt sei Gott. Gell? Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erinnert euch, Rauch, das sind die Gebete. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen hernieder und beteten Gott an, die auf dem Thron sitzen, sagten Amen, Halleluja. Und die Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die er ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser, und wie das Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Endlich ist es soweit, jetzt hat er es wirklich angetreten. Was wir hier im Kapitel 19 lesen, ist eigentlich zusammengefasst, oder sagen wir die letzten Kapitel, kann man sagen, ist zusammengefasst in Lukas 21. Ich habe es euch hier aufgeschrieben. Lukas 21 sagte Herr Jesus, Vers 26 und 27, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Das ist interessant, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Die Kräfte ist das griechische Wort für Dynamis. Davon haben wir das Wort Dynamit oder dynamisch oder Dynamo. Am Fahrrad, gell? Dynamit ist für explosiv. Das heißt es auch als Explosion. Und die Kräfte der Himmel, Himmel ist das griechische Wort Uranus, davon haben wir das Wort Uran, das ist das radioaktive Element. Und es sagt, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Erschüttert heißt aus der Balance, aus der Balance bringen. Also etwas aus der Reihe bringen. Und ein Theologe hat das so übersetzt, eben die Kräfte, das heißt, durch eine radioaktive Explosion, Uran und Dynamis, wird die Erde aus der Balance geworfen werden. Vielleicht darum die kürzeren Tage, keine Ahnung. Und wenn das alles geschehen ist, wird der Sohn kommen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und hier haben wir eben in Offenbarung 19 diese Anbetung von allen Menschen. Die 24 Ältesten beten an, die vier lebendigen Wesen beten an und eine große Volksmenge betet an. Alle beten Gott an und sie rufen viermal Halleluja. Übrigens, das Wort Halleluja, in manchen Bibeln steht das vielleicht nicht Halleluja, oder? Da steht Preis den Herrn, stimmt's? Kommt auf deine Übersetzung an. Das Wort Halleluja übrigens kommt im Neuen Testament nie vor, außer hier im Buch der Offenbarung, viermal. Wo kommt das Wort Halleluja vor? Wer weiß das? Bitte? Hast du nichts gesagt? Wer weiß? Ja, genau, in den Psalmen. Das Wort Halleluja kommt in den Psalmen vor. Wisst ihr, wie oft es in den Psalmen vorkommt? Wahrscheinlich nicht. Steht da, gell? 24 Mal. Wisst ihr, was interessant ist? Wie viele Älteste haben wir hier? 24 Älteste rufen Halleluja. Halleluja liest du 24 Mal in Psalmen. War natürlich reiner Zufall, so wie alles andere in der Bibel. Und dann haben wir im Vers 7 die Hochzeit des Lammes und der Gemeinde. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Die Hochzeit des Lammes, ich habe da mal eine schöne Zeichnung entdeckt, mir gefallen hat. Der Bräutigam und die Braut. Die Braut dargestellt von Millionen von Gläubigen. Das ist die reine Braut. Und wisst ihr, welches Buch mir immer lieber wird? Das ist jetzt inzwischen eins meiner Lieblingsbücher. Es gibt ja den Herrn der Herren, König der Königin, es gibt das Lied der Lieder. Das Lied der Lieder. Alle Lieder werden vergessen, dieses Lied nie. Das hohe Lied. Und das ist diese intime Liebesbeziehung zwischen Bräutigam und Braut, Liebhaber und Geliebte, der sie auf den Mund küsst und so weiter. Diese intime Beziehung wird beschrieben. Und hier ist Bräutigam und Braut, das Hochzeitsmahl des Lammes und seiner Braut. Und wisst ihr, Jesus ist verliebt in dich. Und er wird sich keine andere Braut suchen. Die Kirche ist seine Braut. Und sie wird es bleiben, bis in Ewigkeit. Und ich habe euch dann aufgeschrieben auf diese Übersicht, die Stellen, wo die Kirche als Braut oder als anvertraute Jungfrau beschrieben ist. 2. Korinther 11, Epheser 5 und Johannes 3. Und dann noch, ist interessant, Adam war ja der erste Bräutigam, gell? Und Christus ist der letzte Bräutigam. Ist auch, ich sage das nur, wir haben leider so wenig Zeit, aber ist hochinteressant, wenn du Genesis studierst, Adam der erste Bräutigam, Eva die erste Braut. Und dann fielen sie in Sünde. Übrigens, Adam wurde nicht verführt, sondern die Eva wurde verführt. Steht im 1. Timotheus 2,14. Da steht ausdrücklich, 1. Timotheus 2,14, Adam wurde nicht verführt, sondern die Eva. Das heißt, Adam wusste, was er tat. Ihr könnt euch das so vorstellen, die Eva geht hin, wird verführt, ist in Sünde gefallen, sie hat die Frucht gegessen. Jetzt sind zwei verschiedene Willen im Universum. Ein Gefallener und einer, der noch bei Gott ist. Und seht ihr, das ist jetzt, du kannst es annehmen oder nicht, das ist nicht so wichtig. Aber Adam hat die Eva so sehr geliebt, dass er mit ihr gefallen ist, damit dann aus ihnen der Same entstehen kann, der die Braut rettet. Adam wurde verführt. Und es ist interessant, Jesus Christus, die Braut ist gefallen, Jesus Christus ist Mensch geworden, damit er seine Braut retten kann. Darum wird Jesus genannt der letzte Adam oder der zweite Adam, im Römerbrief als auch im ersten Korintherbrief, kannst nachlesen. Der zweite Adam. Adam war ganz ein normaler Mensch, nur er war sündlos geschaffen. Adam ist nicht Jesus, er ist nur ein Bild davon, ein Symbol von dem, was Jesus mit seiner Braut tun wird. Ist es ein Zufall dann, dass Jesus an der Seite eine Wunde hatte, wegen seiner Braut, genau da, wo die Braut von Adam genommen wurde, aus seiner Seite? Du kannst alles als Zufall sehen. Ich sehe etwas mehr, nämlich eine unheimliche Treue im Wort Gottes, in jeder Einzelheit, in jedem Wort der Bibel findest du die Wahrheit wieder. Und mich fasziniert das. Also Adam, der erste Bräutigam, Christus, der letzte Bräutigam. Und wenn hier steht, die gerechten Taten der Heiligen, wir haben darüber gestern schon geredet. Und ich habe euch das dazu geschrieben, Epheser 2. Die gerechten Taten sind von Gott vorbereitet, nicht von den Heiligen produziert. Johannes 6, der Glaube an Jesus ist das Werk Gottes, nicht unser Tun. Und so weiter. Und dann lesen wir, geht's bitte weiter, Vers 9, Offenbarung 19, Vers 9. Und er spricht zu mir, schreibe, erinnert euch, bei den Donnern hat er gesagt, schreibe nicht, rat dir aus, hier sagt er ihm, schreibe. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes, und er spricht zu ihm, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weisheit. Erinnert euch, wir haben kurz darüber geredet, nur Gott wird angebetet und sonst niemand. Übrigens, darum wissen wir, dass Jesus Gott ist. Denn Menschen kamen zu Jesus wie die sündige Frau, fiel vor ihm nieder, salbte seine Füße, das ist Anbetungshaltung. Und Jesus ließ es zu. Wäre Jesus nicht Gott, hätte er gesagt, lass den Blödsinn, ich bin nicht Gott, bete Gott an. Jesus hat es zugelassen, angebetet zu werden. Und das tut nur Gott. Dann lesen wir im Vers 11, der König kommt. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, das sind Kronen, Herrscherkronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer nur er selbst. Erinnert euch, ich bin der ich bin, Yahweh, Yuchweh oder Jochwa. Den kennt niemand außer nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchtem Gewand. Übrigens, das Blut ist nicht sein eigenes, sondern das von dem Keltern treten. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Weiß nicht deshalb, weil die Heiligen besser wären, sondern weil sie gerechtfertigt worden sind. Du musst nicht heilig werden, du bist heilig. Versuch nie heiliger zu werden, als du bist, sonst bist du religiös und es wird dich zerstören. Danke Gott, dass du heilig bist. Versuch nie gerechter zu werden, du bist nämlich gerechtfertigt, ein für alle Mal, nie mehr zu wiederholen. Sobald du versuchst, gerechter zu werden, begibst du dich auf Religion, und das ist Götzendienst. Das ist der Sauerteig der Pharisäer, die dir immer ein schlechtes Gewissen machen und dir sagen wollen, dass du noch nicht heilig genug bist. Ich bin nicht heilig, weil ich gut wäre. Ich bin heilig, weil er mich heilig gesprochen hat. Ich habe ein reines, weißes Gewand. Nicht, weil ich es verdient hätte, sondern weil er mir geschenkt hat. Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zorns Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das steht auf dem Gewand Jesu. Und jetzt haben wir die Beschreibung dieser Schlacht in Harmageddon. Und Vers, das ist jetzt das letzte hier auf diesem Zettel, Vers 17 vielmehr. Das müsste ausbessern. Ah nein, ist okay, kommt auch. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. All die vereinen sich gegen Gott. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde, das Tier, erinnert euch, mit den ganzen Königen, erinnert euch, diese 10 Könige und viele andere, und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, um mit seinem Heer Krieg zu führen. Das ist das Zweite, was ich in diesem Buch überhaupt nicht verstehe. Da tun sich Menschen zusammen, das Tier und viele Könige dieser Welt treffen sich in irgendeinem UNO-Gebäude oder was weiß ich und sagen, wisst ihr was, wir haben ein Problem, dieser Gott, der ist uns lästig, wir bringen jetzt Gott um. Komm, gehen wir gemeinsam, lasst uns Gott töten. Eigentlich ein Konzept, das unwahrscheinlich ist. Aber es steht hier, sie gehen, die Könige der Erde versammeln sich, um mit dem, der auf dem Pferd saß, Krieg zu führen. Einmal haben wir ihn ans Kreuz genagelt. Und jetzt kommt er wieder und wir glauben, ihn wieder ans Kreuz nageln zu können. Aber es geht nicht mehr. Und dann ist interessant, es steht nichts von einem Krieg. Es gibt gar keine Schlacht zu Harmageddon. Jesus kommt nur und bereinigt es. Es hat früher mal eine Karte gegeben, da war ich noch jung. Da auf der Karte stand, ich habe euch das hier auch draufgeschrieben, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Kennt ihr die Karte? So von den Peace-Leuten, ja? Die rufen den Krieg aus und keiner geht hin. Das wäre mal interessant. Dann sollten der Bush und der Hussein einfach in den Ring steigen und sich schlagen. Wäre viel netter, ne? Bräuchten die anderen nicht so viel tun. Ich frage mich, man, das klingt, ist natürlich naiv. Aber ich denke mir manchmal, diejenigen, die den Krieg ausrufen, warum gehen die nicht in den Boxkampf und boxen sich selber aus? Warum schicken sie Millionen von ihren Untertanen, die sich abschlachten müssen? Sie sitzen sowieso zu Hause. Sollen sie es doch selber machen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Bei der Schlacht zu Harmageddon ist es allerdings andersrum. Stell dir vor, jeder geht hin, aber es gibt keinen Krieg. Es wird jeder hingehen, aber Jesus kommt, macht ein Ende. Es gibt keine Schlacht. Einfach vorbei. Kein Kampf jetzt in dem Sinne, dass der eine mal gewinnt, der andere verliert. Es wird einfach beendet. Und dann lesen wir Vers 20. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, erinnert euch, religiöse und der politische Führer, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging. Erinnert euch, was ist das Schwert, das aus Jesu Mund hervorgeht? Das Wort. Das heißt, Jesus braucht nur ein Wort sprechen und alle sind gerichtet. Das heißt, es muss nicht jetzt im wahren Sinne eine blutige Schlacht sein. Er spricht ein Wort und es ist vorbei. Aus dem Mund hervorgeht, der auf dem Pferd saß und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt, als Bild dafür, es ist vorbei. Und dann kommen wir zu Kapitel 20 und darum, jetzt geht es um Satan. In den Feuersee wurden jetzt nur das Tier und der falsche Prophet geworfen, aber noch nicht Satan. Jetzt kommen wir zum Kapitel 20 und da schauen wir jetzt, was mit ihm geschieht. Kapitel 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, das sind wir jetzt schon gewohnt, gell? Es kommt immer ein Engel herab und dann geschieht irgendwas. Der den Schlüssel des Abgrundes, Abusso, kennen wir auch schon, und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes Willes enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, die Teil hat, wer teilhat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Hier geht es jetzt um dieses 1000-jährige Reich. Satan wird gebunden, 1000 Jahre. Wiederum, wisst ihr, was ich mich ehrlich frage? Gott, warum hast du nicht den Satan auch gleich reingeworfen? Jetzt hast du schon das erste, zweite Tier, hätten auch reingeworfen, wäre alles vorbei. Warum wird der Satan wieder gebunden, 1000 Jahre, damit er dann nochmal frei werden kann und nochmal verführt? Nun, ich versuche ein paar Antworten darauf zu geben. Und zwar, zum einen haben wir hier Namen für Satan, Vers 2, der Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan. Es gibt noch viele andere. Und er wird gebunden für 1000 Jahre, wonach er dann kurz freigelassen wird. Das 1000-jährige Reich, da gibt es im Prinzip drei verschiedene Auslegungen. Ich habe euch da oben hingeschrieben, nur wie sie heißen. Und zwar, nur ganz kurz, erstens, das sogenannte A-Millennium. Millennium heißt übrigens 1000. A-Millennium oder das heißt Anti-Millennium. Das sind jene Theologen, die sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich, das ist nur symbolisch, also Anti-Millennium. Sie glauben nicht an ein tatsächliches Reich. Sie sagen, das ist nur symbolisch zu verstehen, das ist irgendwie halt irgendeine Zeit, wo Jesus herrscht und so weiter, aber sicher nicht tausend Jahre. Es ist so, wenn du diese Theologie hältst, Amillennium, dann tust du dich unheimlich schwer mit vielen Passagen in der Bibel und du musst alle Stellen, die sich jetzt auf diese Zeit beziehen, symbolisieren. Das heißt, du musst sehr viel symbolisch deuten, du kannst es nie so lesen oder nehmen, wie es tatsächlich dasteht. Und sehr oft sind es auch solche Theologen, die ein bisschen abgewichen sind von der strikten Inspiration des Wortes Gottes. Das sind dann Theologen, die zum Beispiel sagen, Jesus ist nicht wirklich von den Toten auferstanden, aber wenn du an ihn glaubst, dann steht er auf in deinem Herzen. Zum Beispiel. Jesus hat nicht wirklich 5000 Leute gespeist, sodass alle genug hatten, sondern sie haben sich halt einen Laib Brot geteilt und jeder hatte nur ein winziges Stück, aber es hat sie alle gesättigt. Die Israeliten sind nicht wirklich durch das Tote Meer und so weiter, sondern das war nur eine Beschreibung, eine symbolische. Also wie als mal der Junge nach Hause kam und die Mutter hat ihn gefragt, was war heute los im Kindergottesdienst. Und der Junge hat gesagt, der Pfarrer hat eine spannende Geschichte erzählt. Er hat erzählt, wie der Mose die Brücke gebaut hat über das Rote Meer und sie haben ganz schön lang dran gebaut. Sie sind alle drüber über die Brücke und dann kam die ägyptische Armee und dann haben sie Dynamit angebracht und die Brücke gesprengt und alle sind da runtergeflogen, die Ägypter waren tot. Dann hat die Mutter gesagt, hat der Pfarrer das echt so erzählt? Dann hat ihm gesagt, nein, das nicht, aber wenn ich dir sage, wie es der erzählt hat, das glaubst du mir nie. Ja. Das ist, wenn man von der strikten Interpretation abgeht, und dann anfängt zu symbolisieren. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dieses Post-Millennium. Post heißt danach oder nachher. Das heißt, wenn du an Post-Millennium glaubst, dann sagst du, das tausendjährige Reich ist bereits gewesen. Es waren zwar tatsächlich tausend Jahre, wo Christus geherrscht hat, aber das ist vorbei. Es ist ein bisschen schwierig, das zu untermauern, wenn man Geschichte studiert. Aber zum Beispiel Martin Luther hat das geglaubt. Er war ein Postmillennium. Er hat nämlich geglaubt, das tausendjährige Reich das begann 381 nach Christus, als das Christentum anerkannt wurde von der römischen Weltmacht. Und es dauerte bis 1381, das sind 1000 Jahre, bis dann eben das Papsttum richtig zur Macht kam. Da waren die 1000 Jahre ungefähr drinnen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn du das so sagst, weil da haben sie eine Studie gemacht, das ist hochinteressant, Dr. S. Franklin Longstone, eine norwegische Akademie der Wissenschaft, hat eine Untersuchung gemacht, und zwar, wie viele Jahre es auf dieser Welt gibt, wo es keinen Krieg gab. Und es haben britische, ägyptische, deutsche und indische Historiker zusammengearbeitet und haben herausgefunden, seit 3600 vor Christus bis heute gab es nur 292 Jahre des Friedens. Das heißt, wo man zumindest nichts über Krieg weiß. Nur 292 Jahre. In dieser Periode, seit 3600 vor Christus, gab es 14.531 Kriege, große und kleine, in der 3,6 Milliarden Menschen getötet wurden. Und seit 650 vor Christus gab es 1656 Rüstungswettkämpfe und alle außer 16 endeten im Krieg. Das heißt, es ist ein bisschen schwer zu sagen, 1000 Jahre hat Christus geherrscht, wo Frieden war. Das wäre das Postmillennium. Und dann gibt es das Dritte, wo, ich muss, gebe das ehrlich zu, das ist eher das, was ich sehen kann aus der Schrift, das Prämillennium oder Promillennium. Das heißt, das ist die Theologie, die sagt, Jesus Christus wird tatsächlich auf dieser Erde 1000 Jahre herrschen, wo Frieden herrscht. Warum glaube ich das? Erstens, wenn ich Offenbarung 20 durchlese, wie hier das Wort 1000 Jahre gebraucht wird, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Mal, das klingt nicht symbolisch, sondern sehr real. Und die Wiederholung von diesen 1000 Jahren klingt eher so, als ob Gott uns sagen möchte, es sind tatsächlich 1000 Jahre. Die Zahl 1000 wird in der Bibel sehr oft als symbolische Zahl gebraucht, aber es ist einfach zu sehen, dass es symbolisch ist. Zum Beispiel, 5. Buch Mose 32, 30, da steht, wie könnte einer 1000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht treiben? Wir wissen, da ist nicht einer, der genau 1000 jagt statt 998, das ist nur eine symbolische Zahl, das erkennst du. Im Hiob, Kapitel 9, Vers 3 lesen wir, wenn er Lust hat, mit ihm zu rächen, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Das ist symbolisch. Da geht es nicht genau um 1000 Fragen und du kannst eine nicht beantworten. Es sind viele Fragen. Psalm 50, Vers 10 lesen wir, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Das sind jetzt nicht genau 1000 Berge statt 950. Das ist symbolisch. Wenn die Zahl 1000 gebraucht wird in der Bibel, symbolisch, dann ist es klar erkennbar. Hier in Offenbarung 20 habe ich nicht das Gefühl der Symbolik. Im 2. Petrus 3, 8 steht, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist symbolisch. Das sind nicht jetzt genau ein Tag, ist genau 1000 Jahre. Das kannst du jetzt keine Mathematik aufstellen. Das kennst du, dass es symbolisch ist. Hier klingt es anders. Der zweite Grund ist, im Alten Testament gibt es noch viele Prophetien, die ausständig sind. Und zwar, Micha 5, Vers 2, da lesen wir, das habe ich euch hier aufgeschrieben übrigens, hier das zweite, aus Bethlehem wird der kommende Herrscher über Israel sein soll. Jesus ist aus Bethlehem gekommen, aber er hat noch nie geherrscht. Er ist als König auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten, er hat noch nie geherrscht. Jesaja 9, Vers 6 und 7, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und so weiter. Die Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Jesus ist noch nie auf dem Thron Davids gesessen. Zur Zeit Jesus saß Herodes, ein Nichtjude, war der Herrscher, aber niemand saß auf dem Thron Davids. Wenn wir beten im Vater unser, dein Reich komme, das hat mehrere Bedeutungen. Das bedeutet auch, dein Reich hier auf dieser Erde möge beginnen. Und so weiter. Also es gibt noch viele Prophetien, die ausständig sind, die erfüllt werden müssen. Und dann, dieses Kapitel 20 von Offenbarung beschreibt nicht das tausendjährige Reich, es gibt uns nur die Länge an. Mehr als 90% vom tausendjährigen Reich ist beschrieben im Alten Testament. Ich zeige euch eins, das ist die Lieblingsstelle von meiner Neunjährigen, die Eva, der lese ich das immer vor, weil die liebt ihre Stofftiere und die weiß nie, ob die Stofftiere mit ihr im Himmel sind. Dann tröste ich sie immer, ich sage, ich weiß auch nicht genau, ob dieser Stoffbär bei dir sein wird, aber eins weiß ich. Schlag mal auf, Jesaja, Kapitel 11. Und das ist, worauf sie sich besonders freut. Jesaja 11, Vers 6. Und der Wolf wird beim Lamm weiden und der Leopard beim Böcklein lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Junge werden zusammen lagern, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Es wird also wiederhergestellt sein, wie vor dem Sündenfall, auch dort haben die Tiere Stroh gefressen. Der Säugling wird spiegeln an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Mein Sohn, der Lukas, der hat also eine Python zu Hause, aber mir ist sie noch nicht so sympathisch, aber da werden sie uns dann. Vers 9, man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Also es wird ein ideales Umfeld sein. Und dieses Pro-Millennium sagt einfach, dass nach der Trübsalzeit, diese 7 Jahre hier, wo das alles geschieht, Jesus zurückkommt, die Toten werden auferstehen in Christus und sie werden mit ihm 1000 Jahre herrschen auf dieser Erde. Jetzt ist die Frage, warum macht Gott das so kompliziert? Warum hört er nicht einfach auf? Aber ich glaube, es gibt einen guten Grund. Ich glaube, Gott möchte allen Menschen zeigen, wie es gewesen wäre, wenn der Mensch nie in Sünde gefallen wäre. Wie dieses Leben auf dieser Erde ausgesehen hätte, wären wir nie in Sünde gefallen. Das wird demonstriert im tausendjährigen Reich. Übrigens, das tausendjährige Reich ist zwar ideal, aber nicht idyllisch. Es ist nicht perfekt. Menschen sterben im tausendjährigen Reich. Das kannst du nachlesen im Jesaja Kapitel 65. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Aber warte, schlag schnell auf. Jesaja 65. Ich möchte euch nur etwas zeigen, was manchmal ein bisschen verwirrend ist. Jesaja 65. Wenn wir Prophetien im Alten Testament haben, dann sind sie nicht immer chronologisch, sondern es wird eine Prophetie über den ewigen Himmel hier kommen, dann kommt eine Prophetie über das tausendjährige Reich hier und eine Prophetie über die Endzeit kommt hier. Ist nicht chronologisch, sonst tun wir uns schwer. Das ist ein typisches Beispiel. Schlagt auf Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ah, jetzt spricht er von neuer Himmel und neuer Erde. Das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Das heißt, hier haben wir bereits Offenbarung Kapitel 21 beschrieben. Neuer Himmel, neue Erde. Und jetzt lesen wir weiter Vers 18. Jetzt glaubt man natürlich, er beschreibt jetzt den neuen Himmel. Aber das kann es nicht sein. Ich zeige euch warum. Vers 18. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk und mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, Weinberge pflanzen, ihre Frucht essen und so weiter. Wir lesen dann im Vers 24, und so wird es geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch reden, werde ich hören, Wolf und Lamm werden zusammen weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nicht Böses und nicht Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Das ist die Zeit, die zwar ideal ist. Christus herrscht von Jerusalem aus mit eisernem Zepter. Das heißt, er gibt ganz gerade Linien vor. Aber es ist ein eiserner Zepter und Menschen sterben nach wie vor. Werden zwar alt, aber sie sterben. Das ist das tausendjährige Reich auf dieser Erde und du tust dir schwer, all diese Stellen zu verstehen, wenn du das tausendjährige Reich wegerklärst. Da gibt es Dutzende dieser Stellen im Alten Testament. Jetzt ist die Frage, wenn wir die Bibel ernst nehmen, was tun wir mit all den Stellen? Wo geben wir sie hin? In den Himmel kannst du sie nicht geben. Das ist ganz klar ersichtlich. Auf dieser Erde, jetzt kannst du sie auch nicht geben. Ja, wo gibst du sie dann hin? Versteht ihr, das ist die Schwierigkeit, wenn ich nicht an ein tausendjähriges Reich glaube. Und jetzt kommt dann noch die Frage, übrigens, der Hitler hat sein Reich auch als tausendjähriges Reich propagiert, erinnert euch? Das dritte Reich, das tausendjährige Reich. Und wisst ihr, was sein Thema war? Ein Volk, ein Führer, eine Religion. Darum ist es nicht unverständlich, dass die Christen damals glaubten, er ist der Antichrist. Das hat schon viele Anrüche gehabt von dem, was man auch in der Bibel liest, aber er war es eben nicht. Ja. Jetzt kommt noch die letzte und die schwierige Frage fürs tausendjährige Reich. Warum, wenn die Menschen jetzt 1000 Jahre auf dieser Welt in absolutem Frieden leben, Jesus Christus herrscht als König, warum, wenn die 1000 Jahre vorbei sind, Satan freigelassen wird, warum laufen sie diesem Trottel wieder nach? Nun, ich habe eine ähnliche Frage. Warum haben Adam und Eva gesündigt? Kannst du genauso schwer beantworten. Adam und Eva lebten in absoluter Gemeinschaft mit Gott. War nichts dazwischen. Und trotzdem aßen sie die Frucht. Sie wollten selbst König sein. Es ist dieses Ich. Das ist die Sünde, die in uns wohnende Sünde, sagt Paulus im Römer Kapitel 7. Und auch hier, darum das tausendjährige Reich ist zwar ideal, aber nicht perfekt noch. Es ist immer noch die Gegenwart von Sünde da. Sie kommt zwar nicht zum Vorschein, weil Jesus regiert, aber sie ist immer noch da. Und als sie zum Vorschein kommen kann, kommt sie zum Vorschein. Und dann geht Satan noch einmal und will Krieg führen und es steht dann einfach, Feuer kommt vom Himmel aus, Ende. Jetzt geht noch weiter, Offenbarung 20 und Vers 10, Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, erinnert euch, vor 1000 Jahren wurden seine zwei Freunde hineingeworfen. 1000 Jahre später wird er hineingeworfen und die anderen beiden leben immer noch. Das geht gegen die Theorie der totalen Auslöschung. Wisst ihr, es gibt ja eine Theologie, die sagt, ja, die Hölle dauert nur so und so lange, dann werden alle ausgelöscht, die darin sind. Aber hier nach 1000 Jahren, das Tier und der Prophet sind immer noch am Leben. Und dann steht, sie werden gepeinigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum kann ich das nie lehren und ich werde es nicht, weil es die Bibel nicht lehrt. Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, der ist jetzt hier abgebildet, da auf diesem Schema. Der große weiße Thron, das ist das Typische, wenn wir so sagen, das Gericht Gottes. Das ist das hier. Der große weiße Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher werden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, und jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades werden in den Feuersee geworfen. Erinnert euch, der Hades, auch der Tod wird jetzt weggeworfen, den gibt es nicht mehr. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, nach diesen 1000 Jahren werden alle Toten, das heißt jetzt die geistlich Toten, Alle, die verstorben sind, aber Jesus abgelehnt haben, werden hier zum zweiten Mal auferstehen, aber zum Gericht. Und sie werden hier gerichtet werden. Nur die Toten werden hier gerichtet. Die Lebendigen, die lebendig sind in Christus, werden hier nicht mehr gerichtet. Die sind nämlich hier auferstanden zum Leben. Das ist der zweite Tod. Du stirbst einmal körperlich und du stehst zum zweiten Mal auf zum zweiten Tod, nämlich zum Gericht. Oder du stehst zum zweiten Mal auf zum Leben. Weil es ist hier die Rede von der ersten Auferstehung und der zweiten. Vom ersten Tod und vom zweiten. Okay? Übrigens, wenn hier steht im Vers 13, das Meer gab die Toten und so weiter, und ein jeder wurde nach seinen Werken gerichtet. Das stimmt absolut. Jeder Mensch, der vor Gott tritt und sagt, schau an, was ich getan habe, ich verdiene eigentlich gerettet zu werden, sagt Gott, okay, ich richte dich nach den Werken, auf die du dich berufen hast. Jeder Mensch wird nach seinen Werken gerichtet. So ist es auch. Und das Werk der Geretteten ist der Glaube. Zu glauben an den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gibt es jetzt Fragen zu dem? Dann machen wir eine kurze Pause. Ja?
Ich verstehe das jetzt nicht ganz so mit dem tausendjährigen Reich und den Toten. Weil da jetzt Offenbarung 20 im Vers 4 steht, dass im tausendjährigen Reich nur die sein werden, die um Jesu Zeugnisses willen enthauptet worden sind und die, die das Mal des Tieres nicht angenommen haben. Mhm. Und da steht dann, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren.
Genau, schau, die Grafik hilft dir vielleicht ein bisschen. Die hier getötet wurden, gell? Trübsalzeit. Ist mit mir? Die stehen hier auf, um mit Jesus die tausend Jahre zu herrschen. Okay? Die Toten, die das Mal angenommen haben, die nicht gläubig geworden sind, die werden hier nicht auferstehen, sondern die bleiben noch tausend Jahre im Grab. Und die stehen dann hier auf zum Gericht.
Und was ist jetzt mit den Toten, die schon an Jesus geglaubt haben und vorher gestorben sind? Wo sind die jetzt? Das ist das, was ich jetzt nicht verstehe.
Bei Jesus.
Sind die jetzt im tausendjährigen Reich oder nicht?
Ja. Wenn Christus im tausendjährigen Reich regiert und wir bei Christus sind, dann sind wir bei ihm. Alle Gläubigen. Was du meinst ist, was ist mit die, wo ist der Unterschied zwischen die, die bereits bei Christus sind und die, die hier gläubig geworden sind? Das meinst du, gell?
Ja, als ihr jetzt gemeint, die übrigen Toten wurden nicht lebendig, ihr jetzt gemeint, das sind alle Toten.
Na, die übrigen Toten, die nicht gläubig sind.
Okay?
Ja, alle, die getötet wurden, stehen ja auf. Ja, das wird ja hier beschrieben. Das ist die zweite Auferstehung zum Leben.
Und der Satan verführt dann trotzdem noch, wenn wir dann wieder da...
Der Satan ist 1000 Jahre gebunden und wird am Schluss der 1000 Jahre nochmal freigelassen, verführt er nochmal und dann wird er ausgelöscht. Darum habe ich gesagt, das tausendjährige Reich ist zwar ideal, weil Jesus herrscht, heißt aber nicht, dass sich alle in Liebe Christus unterordnen, sondern aus Zwang. Darum herrscht er mit eisernem Stab. Psalm 2, lest Psalm 2. Ja. Großen und Kleinen in der Regel hat mehr darauf zu tun, die, die Einfluss haben, die Könige, als auch die, die in den untersten Gesellschaftsschichten zu Hause sind. Das sind die Großen und die Kleinen. Das heißt, für Gott ist kein Unterschied. Das ist, was es meint. Alle Gläubigen.
Ja, schon, aber Christus wird herrschen. Aber wenn wir auferstehen, haben wir ja einen neuen Leib.
Mhm.
Und ich meine, es sind ja 1000 Jahre Menschen, die wir geboren sind, die wir stoppen.
Du meinst, welche Art von Leib haben wir? Ist das die Frage? Ja, das weiß ich ja nicht genau. Weil anscheinend im tausendjährigen Reich, wenn man Jesaja durchliest, werden Menschen geboren und sterben.
Ja.
Weißt du, wenn man das jetzt, das ist immer, wenn man